Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Thüringen TV. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und wir blicken gleich mal nach Jena. Unsicherheiten in der Halbleiterbranche führten im ersten Halbjahr 2025 zu sinkenden Umsatzzahlen bei der Jenoptik AG. Trotz dessen und einer generell schwachen Konjunktur investiert das Unternehmen in den Standort Jena. In einer zuvor leerstehenden Produktionshalle sollen für einen niedrigeren zweistelligen Millionenbetrag die Fertigungskapazitäten für die Halbleiterbranche erweitert werden.
Wirtschaftsministerin Colette Bourcion war am Dienstag zu Gast bei der Jenoptik AG. Das Unternehmen gab bekannt, seine Kapazitäten erweitern zu wollen. Neben einer kürzlich in Dresden öffnenden Fabrik für Mikrooptiken bekennt sich Jenoptik auch zum Standort in Jena, in dem für einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag die Fertigung für die Halbleiterindustrie flächenmäßig ausgebaut werden soll. In einer bisher leerstehenden Halle mit einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern sollen modernste Maschinen und Infrastruktur installiert werden, mit besonderem Augenmerk auf Energieeffizienz. Je nach Nachfrage soll aber auch danach noch eine bedarfsgerechte Erweiterung folgen.
Ja, wir bauen hier wirklich High-End-Optiken, die am Ende dafür benutzt werden, um Computerchips herzustellen. Chips dieser Welt, fast alle Chips dieser Welt, muss man korrekterweise sagen, werden mit Licht produziert. Große Maschinen, die Licht benutzen, und in diesen Maschinen ist Optik drin. Und die kommt von deutschen Optikfirmen, Kollegen von uns, aber eben auch von uns. Manchmal so ein bisschen, ich sag mal, schon fast provokant formuliert: Wenn wir unsere Optik nicht liefern, kann die Welt keine Chips mehr bauen. Deswegen haben wir schon eine sehr, sehr starke Stellung an dieser Stelle und investieren auch jetzt.
Neben dem reinen Wachstum soll mit der Investition auch eine stärkere Ausrichtung an modernen Wertstromkonzepten ermöglicht werden. Also einem reibungsloseren, schnelleren und transparenteren Produktionsprozess und der gleichzeitigen Beibehaltung höchster Qualitätsstandards. Die AG lässt sich dabei von der aktuellen konjunkturellen Lage nicht verunsichern, die im ersten Halbjahr 2025 für sinkende Umsätze sorgte.
Ja, das stimmt. Die Halbleiterausrüstungsindustrie, für die wir hier was sozusagen herstellen werden in der Zukunft, ist momentan eher in der Schwächephase. Aber das geht wieder vorbei. Das sind wir gewohnt. Das ist diese Industrie gewohnt. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir weiter wachsen werden. Wir stehen als Jenoptik stark da. Wir sind hochprofitabel. Wir sind ein kerngesundes Unternehmen und jetzt in die Zukunft zu investieren, ist, glaube ich, auch ein wichtiger unternehmerischer Schritt. Denn nochmal, wer den Kopf in den Sand steckt, wird nicht in die Zukunft gucken können.
Was hier gerade passiert, und das finde ich immer wieder eine mutige unternehmerische Entscheidung, ist auch zu sagen, wir investieren in einem antizyklischen Umfeld. Das heißt, wir stehen zwar in der Entwicklung jetzt nicht schnell nach vorne gehend, aber wir wissen, dass das, was wir hier machen oder was die Jenoptik hier macht, eben ein entscheidender Schritt für die Zukunft ist.
Der Freistaat Thüringen, welcher über die Thüringer Industrie Beteiligungsgesellschaft MBH und Co. KG mit 11% an der Jenoptik AG beteiligt ist, stellt über Standortfaktoren die Weichen für das Wachstum der regionalen Optikindustrie.
Die Wirtschaftspolitik entfesselt auf der einen Seite, also das Thema der Bürokratie anfasst. Auf der anderen Seite können wir natürlich Investitionen begleiten, wir können Innovationen, und das ist ja hier an dem Standort ein ganz wichtiger Ansatz, Innovationen gemeinsam entwickeln, nicht der Staat, sondern wir können schauen, dass wir Netzwerke zusammenbringen und Hochschulen und Wirtschaft und wirtschaftsnahe Forschungsinstitute zusammenbringen. Das ist eine gute Möglichkeit. Und natürlich sind wir auch gerne Möglichmacher. Das heißt, gerade bei neuen Hallen, bei neuen Investitionsvorhaben können wir begleiten, indem wir auch den Schritt der Baugenehmigung, der Baubeschleunigung auch mit unterstützen.
Mit dem Ausbau der Fertigung reagiert das Unternehmen auf die Entwicklung im Halbleitermarkt und schafft zugleich neue Arbeitsplätze in Thüringen. Im Zuge der Erweiterung sollen 50 neue Stellen geschaffen werden.
Und mit den Kollegen von Salve TV geht's nun ins beschauliche Buttelstedt. Dort wurde der neue Schlauchtrockenturm eingeweiht, der nun weithin sichtbar ist. Die Einweihung ist ein kleiner Meilenstein in der Geschichte des Feuerwehrwesens in der Landgemeinde am Ettersberg. Am 30. August 2025 wurde mit einem Tag der offenen Tür ordentlich gefeiert. Und das Ereignis hatte absoluten Volksfestcharakter.
Buttelstedt hat ein neues Wahrzeichen. Der Schlauchtrockenturm prägt eindrucksvoll die Silhouette des Ortsteils der Landgemeinde am Ettersberg. Die Einweihung des Bauwerks wurde am 30. August 2025 mit einem Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Buttelstedt feierlich begangen. Tage und Nächte lang hatten die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Buttelstedt mit ihren Angehörigen und weiteren fleißigen Helfern den Eröffnungstag intensiv vorbereitet und letzte Arbeiten auf dem Gelände aufopferungsvoll erledigt. Denn die Einweihung des Schlauchtrockenturms hat nicht nur für die Feuerwehr unmittelbar im Ort, sondern für die ganze Region Bedeutung. Es ist ein besonderer Tag für die Landgemeinde.
Wir haben halt zusammen mit den Kameraden der Feuerwehr, Feuerwehrverein, die ganze Fahrzeughalle im Hintergrund hier ausgeräumt, haben die aufgeräumt, haben die neue Fahrzeughalle sauber gemacht, haben zurecht gemacht, haben die geschmückt, haben den ganzen Vorplatz hier sauber gemacht, die Rabatten gepflegt. Also sind eigentlich seit Dienstag schon jeden Abend hier unterwegs und Donnerstag, Freitag, Samstag eigentlich voll. Heute früh haben wir zum Schluss noch die Schleifkorbtrage aufgebaut, dass man halt noch sieht, wie eine Höhenrettung funktioniert, was auch halt eine ganz feine Geschichte ist. In extremen Fällen gibt es speziell dafür dann auch die Höhenretter, die das bei uns hier machen, also die man da anfordern kann, sage ich mal. Aber einfach auch mal, dass man sieht, was man machen kann.
Tobias Volland ist selbst bei der Feuerwehr aktiv. Beim Anblick des Schlauchtrockenturms gerät er ins Schwärmen. Er erklärt, dass das Gebäude künftig als Multitool für Feuerwehrleute aus allen Ortsteilen dient.
Hier jetzt im Hintergrund ist halt unser neuer Schlauchturm mit den Fahrzeughallen. Die sind halt auch für die Fahrzeuge, dass jetzt ausreichend Stellplätze da sind. Und einmal der Schlauchturm hier auch für die ganze Feuerwehr der Landgemeinde. Dort ist es jetzt einfach so, dass die Schläuche nach dem Einsatz hierher gebracht werden. Die werden gewaschen, die werden aufgehangen und die alle Feuerwehren, die halt da sind, sag ich mal, nehmen halt sofort ihre Schläuche wieder mit und sind im selben Moment, sag ich mal, wieder einsatzbereit. Hier wird es nachbearbeitet und wird halt dann in Ordnung gebracht und daraufhin, sag ich mal, ist der Turm eigentlich für die gesamte Wehr, also nicht nur für uns hier in Buttelstedt, das ist halt wirklich für die gesamte Wehr der Landgemeinde halt sehr wertvoll, weil dadurch ganz viel gemacht werden kann und wir nicht mehr wie früher da standen und mussten die Schläuche mal mit der Hand, die haben es ausgerollt, haben es mit der Bürste mit der Hand sauber gemacht, dann hatten wir hier einen Turm, wo du mit der Hand hochkoppeln musstest, hast du aufgehangen, dann haben wir sie hier teilweise auch einfach nur über die Zäune gehangen, dass sie halt trocknen. Das ist halt jetzt eine ganz andere Qualität, die wir hier dadurch gewonnen haben, sag ich mal. Und das macht halt unheimlich viel aus. Gleichzeitig haben wir hier die Option durch den Balkon, der jetzt hier dran gekommen ist, dass man halt mit der Drehleiter, wo halt auch oben gewesen seid, einfach mal probieren kann, sag ich mal, eine Rettung aus dem Wohnhaus mit Anlegen von Leitern, mit der Drehleiter anlegen, dass man Personen aus dem Obergeschoss halt rettet, was halt auch ganz viel wert ist zu Übungszwecken. Und gleich daneben dem Schlauchturm ist noch ein Treppenhaus sozusagen, was simuliert, dass man zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus ist bei einem Brandeinsatz, wo man halt auch das Schlauchmanagement beachten muss. Also wenn man halt durch das Haus geht, zum Innenangriff dann übergeht, sage ich mal, wo man einfach mal merkt, auch so ein Schlauch, wenn der plötzlich hinten dranhängt und ist voll mit Wasser, wie schwer sowas auch wird und dann zieht, also dass man es halt dann auch richtig sichert, also für einen Einsatzteil halt sehr, sehr wertvoll. Und das ist halt für alle Feuerwehren der Landgemeinde halt hier auch zu Übungszwecken da und macht unheimlich viel aus.
Sebastian Oertel gibt einen Einblick in die Aufgaben eines Stadtbrandmeisters. Im Inneren des Schlauchtrockenturms ist er in seinem Element.
Ich bin für diesen Bereich hier zuständig. Das ganze Schlauchmanagement, sprich vom Prüfen über das Reinigen der Schläuche, das ist alles mein Aufgabengebiet. Wir haben jetzt hier in Buttelstedt den Schlauchturm bekommen, wo dieses zu 100% umgesetzt werden kann. Wir können die Schläuche prüfen, wir können die Schläuche in dieser Anlage reinigen. Und dann über dieses Kettenaufzugssystem sozusagen ablegen in dem Schlauchturm, wie man dann hier nach oben hin sieht. Dieses ganze Maschinerie ist eigentlich sehr komplex oder sieht sehr komplex aus, ist aber relativ einfach strukturiert. Also sie muss halt immer funktionieren. Wenn man sich halt diese ganze Geschichte hier zur Gemüte führt, ist es halt so, der Schlauch wird vorher geprüft, wird hier durchgewaschen, wird in dem System eingehängt. Und kommt dann und wird dann nach oben weggefahren, sozusagen aus der Maschine rausgefahren, durch die Waschanlage durch und dann oben abgelegt und kommt dann sozusagen in das Magazin rein. Wenn der Schlauch trocken ist, kommt er dann wieder raus, wird dann in die gerollt und dann kommt es ins Lager. Und somit kann jede Feuerwehr der Landgemeinde geprüftes, sauberes Material abholen zu jeder Tages- und Nachtzeit und lässt ihr gebrauchtes Material hier. Wir überarbeiten es, machen es fertig und so sind alle Feuerwehren zu jeder Tageszeit eigentlich einsatzbereit. Das ist der große Vorteil, den wir jetzt hier geschaffen haben, den wir eigentlich hier geleistet haben und das macht das Ganze auch dann aus.
Der Stadtbrandmeister informiert, wie das Zusammenwirken der Feuerwehren in der Landgemeinde am Ettersberg funktioniert.
Wir bestehen aus 19 Ortsteilen, in denen es noch 12 Feuerwehren gibt. Also es gibt 12 eigenständige Feuerwehren oder beziehungsweise Ortsteilfeuerwehren der Landgemeinde. Diese sind mit 21 Fahrzeugen hinterlegt, also sprich, wir haben 21 Fahrzeuge in unserem Ausrückebereich. Und natürlich fällt dann auch viel Material an, ist viel Material da. Wir haben diverse Prüfmaterialien über die ganzen Jahre gekauft, Prüfeinrichtungen, um jederzeit das Material zu prüfen, zu warten, zu regenerieren. Deswegen auch die hauptamtliche Stelle. Also man hat irgendwann erfahren, ja gut, man muss es zentral machen, man muss irgendwo das Ehrenamt auch entlasten und hat dann diese Stelle geschaffen und glücklicherweise hat es dann bei mir funktioniert.
Der Andrang zum Tag der offenen Tür hat selbst den Bürgermeister der Landgemeinde am Ettersberg überrascht. Er zieht ein erstes Resümee.
Ein erfolgreicher Tag, unwahrscheinlich viele Besucher, mehr als man selber damit gerechnet hat. Und das zeigt das Interesse der Bevölkerung. Warum? Wir haben ja sehr, sehr, sehr viel Geld investiert, 1,3 Millionen Euro. Und da gibt es natürlich die Frage der Bevölkerung, wofür wurde das Geld ausgegeben? Und wenn dann sogar sich auf den Weg gemacht wird und gesagt wird, ich gucke mir das an, dann ist das genau der richtige Ansatz, den ich wertschätze, weil man sich damit auseinandersetzt. Und genau aus diesem Grund haben wir aber auch den Tag gemacht, dass das nicht hermetisch abgeriegelt ist, sondern dass das eine Einrichtung ist für die Bevölkerung. Ja, auf dieses Objekt dürfen die Feuerwehrangehörigen drauf, aber es ist ein Objekt für die Bevölkerung.
Dabei war der Bau durchaus umstritten.
Es ist nicht nur so, dass es umstritten war, sondern es ist auch heute noch umstritten. Natürlich ist es am Anfang umstritten aus politischer Sicht. Gehen wir diesen Weg, gehen wir diesen Weg nicht? Ist diese Investition von über 1 Million Euro gerechtfertigt? Müssen wir das wirklich machen bei den wenigen Mitteln? Und das ist Demokratie, das ist legitim. Und dann gilt es, da abzuwägen und Überzeugungsarbeit zu leisten. Dass die Überzeugungsarbeit geklappt hat, sehen wir hier, dass wir an dem fertigen Objekt stehen, dass die Mehrheit gesagt hat, ja, es ist so. Aber es gibt natürlich jetzt auch ganz viele, die sagen, was für eine Steuerverschwendung. Aber wenn ich mir angucke, dass ich hier die Möglichkeit habe, wir stehen hier auf einem Balkon. An dem Balkon kann eine Leiter herangestellt werden. Ich kann als Feuerwehrmann üben, wie gehe ich auf den Balkon drauf. Ich kann mich abseilen von dem Objekt. Ich kann Verwundetentransport durchführen. Und viele, viele andere Aspekte, an die man jetzt vielleicht als Nicht-Feuerwehrmann gar nicht denkt. Dann gibt es zusätzlich noch eine kleine Kletterwand, die gebaut wurde. Maximale Höhe 4 Meter, höher ist nicht zulässig. Und wir sehen die ganze Zeit, wenn man schaut, Kinder, wie die dran klettern. Das zeigt, es ist nicht nur ein Objekt, was da gebaut wurde und es nutzt keiner. Nein, Koordination, Kraft, Durchhaltewillen, das wird an diesem geübt. Und auf dem Balkon hier wird Verantwortung, Fürsorge und gegenseitiges Vertrauen natürlich noch geübt. Und das sind die wichtigen Aspekte, die Feuerwehrleute betrachten müssen, wenn sie in einen Einsatz gehen. Sich aufeinander zu verlassen. Buddy-Prinzip, sprich zwei Feuerwehrleute im Einsatz müssen wissen, der andere guckt auf mich. Und durch solche Übungsszenarien, die hier stattfinden, lernen die das, gegenseitig Verantwortung zu haben. Und ich bin sicher, dass viele andere Gemeinden anfragen werden, können wir diesen Turm auch mal benutzen. Wir wollen es für unsere Feuerwehrleute auch haben.
Der Schlauchtrockenturm in Buddelstedt ist ein Meilenstein in der Geschichte des Feuerwehrwesens in der Landgemeinde. Für den Bürgermeister ist die Entwicklung damit aber keinesfalls abgeschlossen. Er hat weitere Vorhaben im Blick.
Also man muss sagen, Feuerwehr entwickelt sich immer weiter. Das heißt, bis mit dem einen fertig kommt, vielleicht was Neues. Aber wir sind noch lange nicht am Ende der Fahrbahn. Wir haben eine Feuerwehrkonzeption. Diese Feuerwehrkonzeption beinhaltet mehrere Schritte. Wie können wir neue Feuerwehrhäuser bauen? Wie schaffen wir es, neue Feuerwehrfahrzeuge zu bekommen? Jetzt im Schwerpunkt ist bei uns der Ort Krautheim-Heindorf zum Beispiel mit der Feuerwehr gedacht. Wie können wir dort ein neues Objekt bauen? Das ist noch eine alte Garage, wie man sie aus den 2000ern, aus den 90er Jahren kennt. Da ist keine Schwarz-Weiß-Trennung. Die Spinde stehen in der Garage mit drin. Dort müssen sie sich umziehen. Im Winter ist es kalt, im Sommer ist es vielleicht noch angenehm, nicht so kalt. Aber das sind genau die Probleme. Und wir müssen viele Aspekte umsetzen, die Sicherheitsauflagen sind. Und da planen wir das. Wir haben jetzt eine Machbarkeitsanalyse gemacht mit der Thüringer Aufbaubank, die einfach dieses Objekt mal bewertet haben. Lohnt es sich, um einfach auch zu zeigen, wir gehen sinnvoll mit Steuermitteln um. Und das wird der nächste Objekt. Das nächste Aspekt ist ein Fahrzeug. Auch Krautheim braucht ein neues Fahrzeug. Das ist, glaube ich, das einzige Feuerwehrfahrzeug, was noch so ein Rovo ist, was noch sehr, sehr alt ist. Wo selbst auch das Fernsehen schon angekündigt hat, wir würden gerne kommen, wenn der letzte Rovo außer Betrieb genommen wird. Wir haben im letzten Jahr den Beschluss gefasst. Wir wollten ihn eigentlich im Juli bekommen. Jetzt hat sich die Auslieferung noch ein bisschen verzögert. Wird noch ein bisschen dauern, aber dann kriegen wir erstmal ein neues Fahrzeug. Und so baut sich das Stück für Stück auf. Aber ich hoffe auch, dass und wünsche mir, dass die Feuerwehrleute, die Kameradinnen und Kameraden auch sehen, dass wir als Politik etwas dafür tun. Wir investieren Sachen, die vorher nicht in der Eigenständigkeit möglich gewesen wären. Buddelstedt alleine hätte nie einen Turm sich hier hinstellen können. Nur dieses Konstrukt der Landgemeinde ermöglicht diese höheren Investitionen. Und das macht den Vorteil wiederum aus einer Landgemeinde, dass du anders qualitativ arbeiten kannst.
Ein toller Tag in und für Buddelstedt. Das riesige Interesse und der enorme Andrang haben gezeigt, dass die Feuerwehr fest im Ort verankert ist. Wir fragen deshalb zum Abschluss den Ortschaftsbürgermeister, ist Feuerwehr also in?
Auf alle Fälle. Ich sage mal ganz, ganz klar hier auch zu sehen, es ist ja nicht nur hier direkt im Ort, die Leute, die da sind, es sind ganz viele Kameraden aus den Nachbarwehren, die halt gekommen sind. Selbst aus dem Bereich Buddelstedt habe ich Kameraden gesehen, die da gewesen sind. Und die Feuerwehr ist überall präsent. Also das ist einfach ein Ding, ohne Feuerwehr ist die Sicherheit einfach so nicht gegeben, wie wir sie jetzt haben. Und die Stunden, die Freizeit, was sich jeder Kamerad halt oft behortet und macht und Ausbildung auch bringen muss übers Jahr gesehen, das ist halt auch einfach Wahnsinn. Und ich finde halt, man sollte das einfach auch honorieren, dass man sagt, wisst ihr was? Respekt vor dem, was ihr da macht. Und ganz wichtig, auch so eine neue Feuerwehr, das ist vielleicht auch für die Jugend wieder interessant. Also, dass halt einfach unsere Kameraden das Interesse haben, in die Feuerwehr zu kommen und einfach mitzumachen. Das ist so eine Sache, was uns auch sehr am Herzen liegt, dass einfach junge Leute oder halt auch Leute, die schon Berufsausbildung haben, also die Lehre abgeschlossen haben, dass die wieder sagen, Mensch, ich habe da Lust, ich will da mitmachen. Und alles sind herzlich willkommen, weil das wird auf alle Fälle gebraucht. Das ist ganz wichtig.
Der Schlauchtrockenturm. Als neues Wahrzeichen symbolisiert er die Verbundenheit der Feuerwehr mit der Region auf eindrucksvolle Weise.
Ja, liebe Zuschauer, kommen wir zu einem weiteren Beitrag aus Jena. 4.860 Quadratmeter für moderne Infrastruktur zur Erforschung optischer Gesundheitstechnologien. Das wird der Biophotonik-Neubau des Leibniz-Instituts für photonische Technologien in Jena. Der offizielle Spatenstich für den Neubau, der die Forschungseinrichtung erweitern wird, erfolgte Mittwoch am Beutenberg.
Nicht mit dem Bagger, dafür aber mit Fördermitteln hat Ministerpräsident Mayo Vogt als Vertreter des Freistaats Thüringen gemeinsam mit dem Bund den Weg für den Ausbau einer renommierten Forschungseinrichtung geebnet. Das Leibniz-Institut für photonische Technologie, kurz Leibniz-IPHT, wird um einen Neubau erweitert.
Es ist ein wunderbarer Ort und ein hervorragender Moment. Der Beutenberg Campus wird um eine Forschungseinrichtung reicher, im besonderen Bereich auch der optischen Gesundheitstechnologie und damit bei Dingen, die mit Licht das Leben der Menschen leichter machen, weil sie Tumore entdecken, weil sie neue Diagnostikformen ermöglichen. Und deswegen ist das ein Riesenschritt für Thüringen heute. Insgesamt werden 30 Millionen Euro investiert. Die Hälfte kommt vom Bund, die andere vom Land. Und damit senden wir ein starkes Zeichen. Innovation, Forschergeist, Technologie in Jena findet große Unterstützung. Und wir wollen, dass Thüringen das moderne Deutschland ist.
Sowohl die Stadt als auch die Universität drückten ihre Wertschätzung aus. Das Institut sei ein zentraler Bestandteil des wissenschaftlichen Ökosystems auf dem Beutenberg, wo interdisziplinär geforscht wird und sich Ideen begegnen können.
Es ist ein Tag, der für die Wissenschaftslandschaft in Jena und in Thüringen insgesamt wirklich einen riesigen Fortschritt bedeutet. Das IPHT hier ist ja schon ein starker Player am Ort ohnehin, aber jetzt mit diesem neuen Biophotonik-Gebäude wird nochmal ein Schritt in die Zukunft gegangen, wo genau die Verbindung entsteht zwischen Optik-Photonik auf der einen Seite und Biomedizin, Biotechnologie auf der anderen Seite. Und damit wären Dinge möglich, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar gewesen wären in der Diagnostik, in der Behandlung von Patientinnen und Patienten. Und das wird am Ende Millionen Menschen auf der Welt zugutekommen, was hier an neuen Ideen entsteht.
Das Leibniz-IPHT ist seit dem Einzug 1999 stetig gewachsen und hat seine Mitarbeiter von ursprünglich 200 auf mittlerweile 450 mehr als verdoppelt. Dies ist jedoch nicht der einzige Grund für eine räumliche Erweiterung.
Das andere ist aber, dass wir im Endeffekt noch nicht die entsprechenden Speziallabore haben, die wir brauchen. Also wir brauchen biologische Sicherheit, S1, S2, S3 Doppelstern, um im Endeffekt unsere technologischen Entwicklungen auch an den Proben zu messen, die dann für uns relevant sind. Und vor dem Hintergrund Aufwuchs an Personal, aber auch den Aufwuchs an neuen Themen, war es eben notwendig, dass wir so einen Neubau in die Wege leiten konnten.
Neue Flächen zur Erweiterung auf dem Beutenberg werden jedoch immer knapper. Eine Aufgabe für die Stadt in ihrer Rolle als Wegbereiter, auch in Zukunft noch Möglichkeiten für Wachstum in der Forschung zu ermöglichen.
Ja, ist so, dass hier am Beutenberg ja vor 30, 35 Jahren quasi grüne Wiese gewesen ist. Da stand noch nichts. Heute sind wir an dem Punkt, wo es echt schwer wird, hier noch Flächen zu finden, wo man bauen kann. Auch hier ist es zum Beispiel so, dass es ziemlich günstig ist, dass das IPHT quasi als Nachbar zu sich selbst einen Anbau macht, weil du sonst Abstandsthemen mit anderen Nachbarn hättest, die schwieriger wären. Der Beutenberg läuft langsam voll. Und dann werden wir als Stadt auch mit den Partnern in der Wissenschaft schauen müssen, wie man darauf reagiert. Ein paar Erweiterungsflächen gäbe es theoretisch noch, aber die sind dann in der Entwicklung sehr, sehr kompliziert und sehr schwierig. Also insofern haben wir da eine Denksportaufgabe für, sagen wir mal, wenn wir über die nächsten ein, zwei Jahrzehnte nachdenken, die wir noch zu lösen haben.
Die Fertigstellung der 4680 Quadratmeter ist für 2027 geplant. Der Einzug soll 2028 folgen.
Ja, liebe Zuschauer, und wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sind gleich zurück mit weiteren Beiträgen von Thüringen TV. Im besten Fall bleiben Sie einfach dran. Bis gleich.
Unsere Saunen bleiben geöffnet. Genießen Sie unverändert Heilung und Entspannung in der Toskana-Therme Bad Sulza. Alles bleibt auf und wir bleiben heiß.
Den perfekten Sommermoment erleben? Dann entdecke das Altenburger Land und genieße den Moment. Deinen Sommermoment. Hashtag dein Sommermoment.
Ja, liebe Zuschauer, schön, dass Sie dran geblieben sind. Herzlich willkommen zurück bei Thüringen TV. Kommen wir nun zu einem Beitrag der Kollegen von Bad Berka TV. Im Ortsteil Gutendorf gibt es seit der Straßensanierung in den 90er Jahren massive Probleme bei starken Regenfällen. Die Straße wurde während der Baumaßnahme an verschiedenen und vor allem ungünstigen Stellen angehoben und es entstand eine Senke, in der sich seitdem das Wasser sammeln kann. Es musste dringend etwas gegen die Überschwemmungsgefahr gemacht werden. Am 11. September war es endlich soweit. Viele Gutendorfer kamen zum symbolischen Spatenstich in das Unterdorf.
Rückblick. In den Jahren 1997, 2005, 2013 und 2014 kam es folgerichtig zu erheblichen Überschwemmungen, welche zu massiven Schäden an der straßenbegleitenden Bebauung führten. Hier schoss eine Schlammlawine durch das Dorf. Das Wasser stand im unteren Teil des Dorfes bis zu einem Meter hoch. Klaus Helbig hat diese Aufnahmen mit seinem Handy gemacht. Er wurde von der Schlammlawine überrascht, als er gerade durch Gutendorf fuhr. Nach diesen Ereignissen war klar, dass Veränderungen notwendig waren. Im Jahre 2015 wurden deshalb Fördergelder über das Förderprogramm Förderung des Hochwasserschutzes und der Fließgewässerentwicklung im Rahmen der Aktion Fluss Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln beantragt. 2016 wurden die Maßnahmen bewilligt und somit begann 2016 die Planung mit der Erstellung von technischen Konzepten und sonstigen vorbereitenden Untersuchungen. Eine Förderanfrage für die fortführende Planung und Umsetzung wurde 2021 abgelehnt. Das hinderte jedoch die Stadt nicht daran, die Arbeiten trotzdem fortzusetzen. Nach der Veröffentlichung eines neuen Förderprogramms erfolgte ein weiterer Versuch der Fördermittelakquisition, diesmal im Programm für Klimaschutz und Klimafolgeanpassungen in Kommunen. Die Bewilligung erfolgte im März 2024. Die Planung konnte somit fortgeführt und abgeschlossen werden. Und es erfolgte eine öffentliche Ausschreibung mit 4 teilnehmenden Baufirmen. Die Baumaßnahme erfolgt in einem geplanten Zeitraum von 16 Wochen unter halbseitiger Sperrung. Bauamtsleiter Arno Lieke hofft, dass alles noch vor dem Winter fertig wird. Die Kosten belaufen sich auf rund 670.000 Euro. Ortsteilbürgermeisterin Katrin Reichert und Bürgermeister Michael Jahn vollzogen den symbolischen Spatenstich im sehr steinigen Boden von Gutendorf.
In Gutendorf gibt es viele Steine.
Ja, ich weiß. Wir wollen mal eine bessere Stelle gehen.
Nein, das wird so. Das ist der erste Spatenstich.
Genau, dann habe ich ja gleich noch einen zweiten Spatenstich. Du hast gut vorgearbeitet. Ja, gut, Steine. Das ist
schwer zu bearbeiten.
Ja. Aber auch das ist geschafft.
Ja, liebe Zuschauer, und mit den Kollegen von Bad Berka TV bleiben wir beitragstechnisch in Gutendorf. In der Dorfmitte fand gleich im Anschluss des Spatenstiches die Einweihung des Löschwasserbehälters statt. Die Erneuerung des Löschwasserbehälters war seit Jahren vorgesehen und dringend erforderlich. Denn der alte Behälter aus Stahlbeton war in die Jahre gekommen und wies statische Probleme und Undichtigkeit auf.
Um die Erneuerung fachlich fundiert durchführen zu können, war es notwendig, ein entsprechendes Büro für die Planung zu finden, erläuterte Bürgermeister Michael Jahn. In einem Planerauswahlverfahren wurden 5 Büros um Mitarbeit gebeten und letztlich 3 Büros an der eigentlichen Ausschreibung beteiligt. 2 Büros hatten die zur Planung notwendigen Kapazitäten nicht. Im Juni 2024 erfolgte eine öffentliche Ausschreibung. Leider lag das kostengünstigste Angebot deutlich über der Kostenberechnung. Somit wurde die Ausschreibung aufgehoben und ein neuer Lösungsansatz gesucht. Nach Umplanung der Korrektur der Geometrie des neuen Behälters wurden im Oktober 2024 die Arbeiten neu ausgeschrieben. Des Weiteren bewilligte der Stadtrat die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 125.000 Euro. Von Anfang April bis Ende Juni wurde das Projekt, das vom Planungsbüro Poch plus Senker GmbH geplante und von der Firma Eurovia Verkehrsbau GmbH ausgeführt. Letztlich sind rund 425.000 Euro verbaut worden. Die Firma Eurovia regte eine nochmalige Änderung der Ausführung an. Auf den Rückbau des bestehenden Behälters wurde verzichtet und es konnten Kosten eingespart werden. Der damit entstandene finanzielle Spielraum wurde genutzt, um die Außenanlage umzugestalten. Ein Wasserspiel wurde installiert und ein Aufenthaltsbereich mit Bank geschaffen. Im Herbst wird noch ein Baum und Sträucher gepflanzt. Der Ortsmittelpunkt hat deutlich an Qualität gewonnen und ist nun tatsächlich die kleine neue Mitte von Gutendorf.
Liebe Zuschauer, kommen wir nun zu einem Beitrag der Kollegen von Oskar am Freitag TV. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? So könnte es lauten, das wegweisende Motto für die Ausbildungsbörse des Landkreises Gotha. Zum 13. Mal fand die Börse im Hugo-Meyrich-Berufsschulzentrum statt. Und wie man gleich sehen kann, am 12. und 13. September war ordentlich was los. Im Mittelpunkt standen insgesamt 76 Firmen, Bildungsträger und Arbeitgeber.
Am heutigen Freitag, dem 12. September, startete die 13. Ausbildungsbörse des Landkreises Gotha. Wer mit dem Auto kam, hatte kaum Chancen, einen Parkplatz zu ergattern. Bereits 9 Uhr waren mehrere hundert Schüler und Ausbildungsinteressierte im Berufsschulzentrum Hugo Meyrich in der Kindleberstraße 99b anwesend, um sich bei einem der 75 Firmen, Bildungsträger und Arbeitgeber zu informieren. Vorerst begrüßte Landrat Onno Eckert die Gäste, dessen Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung des Landkreises Gotha die Ausbildungsbörse organisiert.
Mit Herrn Dr. Kirschberg habe ich gerade schon die Frage aufgeworfen, braucht diese Veranstaltung eigentlich eine offizielle Eröffnung? Aber wenn wir nun mal einmal da sind, dann wollen wir sie ganz gerne natürlich auch einmal offiziell eröffnen, die 13. Auflage der Ausbildungsbörse des Landkreises Gotha. Ich darf ganz herzlich begrüßen und mich direkt auch an dieser Stelle schon bedanken beim Schulleiter des Berufsschulzentrums Hugo Meyrich, Herrn Dr. Uwe Kirschberg und dem gesamten Kollegium, die seit vielen Jahren hier als Partner für uns zur Verfügung stehen und das in Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung auch sehr engagiert und sehr überzeugt begleiten. Also ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Kirschberg und Ihrem Team. Herzlichen Dank. 75 Teilnehmer auf den Seiten der Unternehmen. Das zeigt, wie groß das Interesse ist. Und ich bin wirklich froh drum, dass wenn der Landkreis ruft, gemeinsam mit dem Regionalmanagement, dass die Unternehmen in der Region tatsächlich auch kommen. Das zeigt, dass wir mit dem Format Ausbildungsbörse in der richtigen Richtung unterwegs sind. Und wir sehen es ja auch schon, es ist nicht nur so, dass 75 Unternehmen sich hier präsentieren, sondern es ist auch so, dass ganz viele Schülerinnen und Schüler, junge Leute jetzt heute um 9, kurz nach 9 schon hier sind und dass das eben auch so angenommen wird. Und das ist eigentlich die zweite Hauptsache. Wenn keine Unternehmen da wären, wäre das Format leer. Wenn aber keine interessierten jungen Leute da wären, wäre es eben auch nicht so richtig sinnvoll. Dann wäre es ein Netzwerktreffen der Wirtschaft, das wäre auch gut, aber alleine eben nicht Ziel dieser Veranstaltung. An 2 Tagen können Sie Schülerinnen und Schüler mit diesen 75 anwesenden Unternehmen und Institutionen sehr breit informieren über die Möglichkeiten, die es bei uns in der Region gibt. Und auch dafür bin ich nochmal ausdrücklich dankbar, dass wir das in der Breite hinkriegen. Das, was wir im Landkreis Gotha zu bieten haben, ist was ganz Besonderes und es ist in der Breite so weit aufgestellt, dass für jeden auch was dabei sein wird. Und zwar ausdrücklich für jeden. Und zwar auch in jeder Konstellation. Und wenn jemand auf die Idee kommt zu sagen, ich will aber gar keine Ausbildung machen, ich will doch lieber zum Studium gehen, dann wollen wir das unterstützen und freuen uns auch darüber. Aber auch da ist es so, dass die Unternehmen in der Region auch Absolventinnen und Absolventen von Universitäten und Hochschulen nach erfolgreichem Abschluss gerne hier als Kolleginnen und Kollegen begrüßen möchten. Und das ist mir das Wichtigste. Es muss niemand mehr weggehen aus unserer Region, um einen guten Job zu bekommen und sich verwirklichen zu können. Und ich hoffe, dass das eben heute und morgen hier im Rahmen dieser 13. Ausbildungsbörse auch nochmal erneut deutlich wird.
Neben großen Unternehmen wie Stork, Kreissparkasse Gotha, Stadtverwaltung Gotha oder Continental gehören auch Handwerksbetriebe, Behörden, Bildungsträger sowie die Agentur für Arbeit Thüringen Mitte zu den Ausstellern. Recruiting-Verantwortliche und Ausbilder verschiedenster Unternehmen wissen genau, warum sie jedes Jahr wieder Teilnehmer der Messe sind.
Hallo, wir sind heute von der MKT in Ortruf, hier in der Hugo-Meyrich-Schule in Gotha. Wir freuen uns unheimlich, hier unsere 10 Ausbildungsberufe, die wir bei uns anbieten, an Jugendliche präsentieren zu können, und freuen uns einfach, engagierte, interessierte, neue Auszubildende für das nächste Schuljahr gewinnen zu können.
Wir sind zum wiederholten Mal dabei bei der Ausbildungsbörse und präsentieren uns hier in Gotha, um auch Nachwuchs für unser Unternehmen zu finden, für die Ore Energie. Wir suchen Industriekaufmann, Industriekauffrau oder den Elektroniker für Betriebstechnik mit Zusatzqualifikation Erdgas. Gern auch das duale Studium bieten wir an. Also meldet euch, wenn ihr Interesse habt. Und die Ausbildungsbörse selbst bietet beste Gelegenheit, sich hier zu informieren an 2 Tagen hier im Berufsschulzentrum Hugo Meyrich.
Wir sind hier auf der Berufsmesse, auf der Ausbildungsbörse hier in Gotha, in der Berufsschulzentrum Hugo Meyrich, Frau Engelmeier und ich, der Herr Frank. Wir suchen potenzielle Auszubildende für das Jahr 2026, für den Ausbildungsstart 2026 im gewerblich-technischen Bereich, Fertigungsmechaniker, Industriemechaniker, Werkzeugmechaniker und Zerspannungsmechaniker. Okay. Wir stellen Aluminium-Fließbesteile für die Automobilindustrie her und freuen uns über jede Zusendung von Bewerbung, potenzielle Bewerbung, gerne auch Praktika, Schülerpraktika, auch gerne für Praxistage. Okay. Einfach bei uns melden, www.coexal.de, und wir freuen uns, wie gesagt, über jede Zusendung.
Einen wunderschönen guten Tag. Also ich bin Christopher Kolbe, ich bin von der Diakonie. Wir sind hier heute, um den Pflegeberuf näher zu bringen, um auch so ein bisschen von dem Stigmata wegzukommen, dass Pflege nur was mit Arschabputzen zu tun hat. Wir sind da, um Azubis zu generieren für die Ausbildung zur Pflegefachkraft oder zur Pflegehilfskraft. Die Pflegefachkraftausbildung ist eine 3-jährige Ausbildung, die du mit bestandenem Realschulabschluss absolvieren kannst. Und die Pflegehilfskraftausbildung ist eine 1-jährige Ausbildung, die du im Rahmen des abgeschlossenen Hauptschulabschlusses absolvieren kannst. Genau. Der Pflegeberuf ist ein sehr facettenreicher Beruf, hat auch viele schöne Dinge, auch viele Schattenseiten, aber in einem gesunden und tollen Team macht dieser Job mega viel Spaß. Also wenn du Lust hast, für die Pflege Lust hast, mit Menschen zu arbeiten, dann komm zur Diakonie.
Um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu prüfen, waren auch Simon und Lukas vor Ort.
Wir sind hier, wir suchen nach unserem Ausbildungsplatz, also wir erkundigen uns, ob wir eine Ausbildungsstelle finden, die zu uns passt, die wir machen wollen, und hier geben sie uns Informationen, was wir da machen können.
Wie in den vergangenen Jahren können sich Schülerinnen und Schüler auch noch am Samstag, 13. September, von 10 bis 13 Uhr umfassend über verschiedene Ausbildungsberufe und Möglichkeiten informieren, erste Kontakte knüpfen und vielleicht ein Praktikum vereinbaren. Wer vor dem Besuch wissen möchte, welche Arbeitgeber sich außerdem vorstellen und welche Ausbildungs- bzw. Studienmöglichkeiten diese anbieten, findet unter www.berufemap.de/abb einen virtuellen Messeplan.
Ja, liebe Zuschauer, und das war's auch schon wieder mit unseren Beiträgen hier bei Thüringen TV. Ich wünsche Ihnen eine ganz wunderbare restliche Woche und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.